Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Herzlich willkommen. Gerade werden die Nobelpreise vergeben, Christian.
Ich bin stinksauer, dass ich bei Literaturnobelpreis wieder leer ausgegangen bin.
Ja, da fand ich ganz lustig, dass die Person, die gewonnen hat, ich habe gerade den Namen nicht parat, aber angeblich nicht rangegangen ist, weil es so unbekannte Nummer war.
Kann ich komplett noch verstehen.
Das ist so richtig, das ist, glaube ich, ein Riesending beim Literaturnobelpreis, weil Autorinnen und Autoren eher so zurückgezogene Menschen sind.
Ja, Weirdos.
Das ist sehr schwer, sie zu kontaktieren. Wollte ich nämlich gerade fragen, ob du da up to date bist, weil ich gerade das Gefühl hatte, das ist völlig an mir vorbeigezogen.
Ich nur so ein bisschen, also man kriegt ja immer so Push Mitteilungen, Chemie-Nobelpreis an Schweden und zwei Amerikaner vergeben oder so. Aber ich bin dann auch meistens nicht, also ich lese die Headline und denke mir, ah, ist wieder soweit, Nobelpreise und so. Und überfliegt dann, warum die das gekriegt haben und verstehen nichts.
Ja, ich finde das immer so geil bei dem Physik-Nobelpreis, wie das so anfing. Ja, der erste irgendwie 1912 oder so, die haben halt rausgefunden, wie Schwerkraft funktioniert. Mhm. Okay, und jetzt mittlerweile ist es so, ich habe versucht, das zu verstehen, Quantenpartikel, die sich gleich bewegen, obwohl sie nicht im selben Raum sind quasi, und wo man dann, und dann versuchen die das so mit Allegorien zu erklären und man versteht nicht, weil es ist so, es geht so gegen den eigenen Verstand.
Was sind Allegorien?
Wenn ich dir zum Beispiel das versuche zu erklären mit Schrödingers Katze.
Kenn ich.
Also das geht ja nicht wirklich, es geht ja nicht wirklich um eine Katze, sondern es soll darstellen, dass so Quantenteilchen gleichzeitig zwei.
Für mich geht's doch um eine Katze.
Nein,
es ist ja, also Schrödingers Katze ist ja die diese Frage, wenn man eine Box hat und da ist eine Katze drin, ist diese Katze dann in der Box oder nicht, wenn man nicht nachguckt, ne?
Das ist fast, nee, es geht eher darum, dass, also Schrödinger ist ein Physiker gewesen und auf der Quantenebene geht totaler Scheiß ab. Das ist einfach, auch das, wenn man im Marvel-Film oder so, wenn irgendjemand irgendwas erklären will, wissenschaftlich, das Bullshit ist, dann wird einfach immer Nano oder Quanten davor gesagt, dann denken alle so, ja, passt schon irgendwie.
Ja.
Weil das gar keinen Sinn ergibt, was auf kleinstem Raum passiert. Also so, wenn man ganz klein einfach Partikel sich anguckt, ganz, ganz kleine Partikel, dann verhalten die sich nicht so, wie man das von unseren normalen physikalischen Gesetzen kennen würde.
Okay.
Und ganz viele Partikel haben zum Beispiel zwei Zustände gleichzeitig, was überhaupt keinen Sinn ergibt.
Aber mich auch. Genervt und müde.
Das stimmt. Aber du kannst dich gleichzeitig hier und woanders sein zum Beispiel.
Das stimmt.
Und bei Schrödingers Katze geht es darum, dass halt da erklärt wird, ich hab, stell dir vor, du hast eine Katze, du hast einen Karton und du wirst jetzt gefragt, lebt die Katze oder ist sie tot? Und solange du den Karton nicht aufmachst, könnte sie lebend und tot gleichzeitig sein.
Ah, verstehe.
Ja, und gut, darum geht es, dass Quantenteilchen halt gleichzeitig hier und da sein können, gleichzeitig den einen Zustand und den anderen, obwohl die sich gegenseitig eigentlich ausschließen.
Okay.
Wahrscheinlich habe ich es relativ falsch erklärt.
Ja, ich habe es trotzdem ungefähr verstanden. Aber also ich finde es interessant, dass man eine Katze und eine Box nimmt für dieses Beispiel, weil das ist was ich wirklich bemerkenswert finde. Wenn du irgendwo eine Box hinstellst und irgendwo eine Katze ist in der Nähe, geht sie da
sofort
rein.
Sofort. Ich glaube, die korrekte Auflösung der Allegorie ist auch bei Schrödingers Katze, es geht eigentlich darum, du hast diese Metapher verstanden und gleichzeitig nicht verstanden, bis zu dem Moment, wo du danach gefragt wirst.
Ja, stimmt.
Ist es, glaube ich.
Dass es dann in der Schulaufgabe drankommt.
Ja, genau.
Test, dann hast du es nicht verstanden. Physik, immer Katastrophe bei mir. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo die Schulaufgaben, also die Tests zurückgegeben wurden. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wir hatten in der Schule schon immer so 3-4 safe Kandidaten für die 5 und die 6.
Ja.
Und wenn es immer hieß, es ist eine 6 rausgekommen, dann war immer so, okay, bin ich's?
Oder die 4 Leute gucken sich dann gegenseitig an.
Einer von denen hat die 6.
Wer hat es so russisch Roulette-mäßig?
Und dann hat man immer, also, was, ich hatte, glaube ich, nie was Besseres als eine 4-. Und da auch nur, weil ich abgeschrieben habe, liebe Grüße an Andrea. Da kann ich mich erinnern, dass ich einmal eine Physikschulaufgabe zurückgekriegt habe in der 10. Klasse, wo der Lehrer gelacht hat, als er sie mir gegeben hat.
Das ist ja gemein. Ja,
aber der war nett.
Ich ja, aber das ist so ein bisschen, es ist dein Job, mir das beizubringen.
Ja, aber der hat es versucht.
Okay.
Ganz ehrlich, ich bin dann schon auch jemand, der sagt, nee, der Lehrer und nichts, man lag nicht
am Lehrer. Es lag an
Er hat mir zurückgegeben und hat gesagt, hast da ein bisschen was hingeschrieben. Also hast auch ein bisschen etwas hingeschrieben.
Wie süß.
Und das war zu Recht, waren das 0 Punkte.
Oh Gott. Ja, bei mir war es eher Chemie und Biologie, wo ich nicht so ganz begeistert war. Chemie, ich habe häufig versucht, irgendwelche Chemie-Gags zu reißen, aber keine Reaktion.
Ist es in der Chemie-Nobelpreis, wurde ja auch vergeben. Und da habe ich gelesen, dass das Leute gekriegt haben für so eine Schere, mit die man jetzt in die DNA schneiden kann.
Aber da denke ich mir auch mal, was wird daraus? Das ist wie mit so Videos von so sechsjährigen Wunderkindern, die irgendwie da mega krass Klavier spielen. Und dann hört man aber nie wieder was von denen. So wie, ja, Nobelpreis vor 6 Jahren, ja, mega Fortschritte bei Zeitreisentechnik und du hörst nie wieder was davon.
Aber vielleicht kriegen wir das nicht mit, weil, also finde ich lustig, bei Zeitreisentechnik, warum es nicht mitkriegt.
Oh, da gibt's eine sehr lustige Geschichte von Stephen Hawking. Der hat der hat einen Versuch gestartet, um rauszufinden, ob das jetzt mit Zeitreisen klappt oder nicht. Mhm. Und der hat gedacht, ich mache Folgendes, ich veranstalte eine Party, aber ich verschicke keine Einladung jetzt, sondern eben in 20 Jahren. Und dann mal gucken, ob die Leute herkommen. Ob dann irgendwie, also Zeitreisen möglich, wenn die möglich wären, dann würden Leute zu dieser Party kommen.
Ja, und hat dann ganz sehr von sich überzeugt.
Muss ja, also, völlig.
Das muss eine geile Party sein.
Er hat halt völlig also an die Welt rausgeschrien, an all seine Kollegen, Leute, bitte bewahrt diese Message auch in den nächsten 20, 30 Jahren auf. Hm? Falls es Zeitreisen gibt, an dem Tag veranstalte ich eine Party, liebe Zeitreisen, kommt doch mal vorbei. Ich behalte es auch für mich. Und er hat dann wirklich die Party vorbereitet und es kam aber niemand. Und das war für ihn der aber Beweis.
Es liegt an ihm. Ich glaube, es liegt an ihm.
Ich glaube auch. Die Zeitreisen,
schon.
Es kommen so ein paar Memos mit, hatte noch was vor und der Tag ist schlecht, tut mir leid. Ja, leider
muss
keine,
morgen früh raus.
Ist auch sehr schlecht, sich rauszureden als Zeitreiser. Ja. Leider keine Zeit, das zieht halt nicht mehr. Und das war für ihn so ein bisschen der Beweis, das geht nicht. Aber vielleicht wollte auch einfach niemand zu seiner Party.
Aber das Ding ist, wenn Stephen Hawking davon überzeugt ist oder zumindest spekuliert, dass es das geben könnte, dann denke ich schon drüber nach, dass es vielleicht doch nicht so unrealistisch ist, weil das war schon der schlauste Mensch der Welt, oder?
Ja,
der hätte Schrödingers Katze auf jeden Fall besser erklärt.
Ich glaube auch. Also ich glaube, das war eine katastrophale Erklärung. Aber solange man es nicht nachguckt, war es gleichzeitig katastrophal und gleichzeitig richtig.
Ja,
Stephen Hawking, ich weiß nicht, ich finde es schon unfair, weil der ja auch sehr viel Hilfe hatte, weil er hatte ja so einen Roboter.
Mhm.
Und ich bin mir nicht sicher, ob Stephen Hawking, also ob nicht dieser Stuhl von ihm.
Meinst du, der war der clevere
von beiden? Der clevere von beiden war. Und die hatten so einen Deal untereinander, dass Stephen Hawking halt das Gesicht der Operation ist und sein Roboter so das Brain.
Ja.
Das finde ich total spannend. Hast du denn auch Hintergründe zu, was der Nobelpreis ist eigentlich? Habe ich dir schon mal.
Das hast du schon mal erzählt.
Ungefragt erklärt?
Ja, das hast du schon mal erzählt. Das ist eine Münze.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, woher das kommt. Also warum gibt es den Nobelpreis?
Ich habe es wieder verdrängt, glaube ich. Kannst du es kurz erklären?
Ja, ich kann es versuchen, kurz zu erklären.
Ja, mach mal.
Alfred Nobel hat das einfach
gesagt,
Leute, wenn ich tot bin, Folgendes mit meinem Geld machen, legt das irgendwie an und von den Zinsen zahlt bitte Leute in den Kategorien aus für Preise. Das ist die Kurzfassung. Die Langfassung ist, dass Alfred Nobel, er hat sehr viel mit Nitroglycerin experimentiert.
Ja.
Damals gab es halt keine Möglichkeit, Sprengstoff sicher zu transportieren. Das war, Nitroglycerin ist flüssig und sobald das so ein bisschen umkippt, explodiert es. Und es gab dauernd Unfälle. Und es sind auch ganz viele Leute gestorben, also bei den Transporten. Und dann hat irgendwann auch die Stadt gesagt, du Alfred Nobel, toll, dass du so experimentierst, aber bitte, du darfst deine Labore nicht mehr in der Nähe von Menschen aufbauen, weil halt so häufig Unfälle kamen. Ach,
schwierig für so Flinkfahrer oder so, wenn du Nitroglycerin bestellst.
Ah, shit. Also es sind wirklich sehr viele Leute gestorben, weil das Labor mehrmals in die Luft gegangen ist von dem und so. Und irgendwann hat er es dann einmal rausgekriegt, wie man Nitroglycerin sicher transportieren kann.
Muss man sich irgendwie verfestigen oder so?
Es ist völlig banal, es ist einfach Dreck. Der Legende nach ist irgendwie was rausgekippt, aber auf so einen Kiesboden. Und dann haben die Fahrer gemerkt, explodiert er gar nicht, haben Alfred Nobel Bescheid gesagt und dann hat er gemerkt, ja gut, ist einfach so Schlamm und Dreck und wenn man das dann in so einem Verhältnis von 3:1, glaube ich, vermischt, dann passt das und da hat er so Dynamit erfunden.
Sonst Verhältnis 3:1 mit Dreck vermischen ist sonst das Gericht Nummer 1 bei Papiano. Gags von 2007.
Die Gags sind abgelaufen, genauso wie das Essen. Nein, keine Ahnung, ich war lange nicht mehr bei
Papiano. Aber das finde ich interessant, dass er selber sowas nicht hingekriegt hat und dann einen Unfall quasi.
Das ist die Legende, ist. Wahrscheinlich hat er jahrzehntelang daran geforscht und dann hieß es war ein Zufall. Aber damit wurde er halt richtig reich und berühmt und hat aber de facto einfach eine ganz geile Waffe irgendwie geschaffen und hatte dann sehr viel Gewissensbisse, weil er sich halt gedacht hat, ja eigentlich, also ich will das halt, dass man es für den Bergbau einsetzt und so. Und dann hat er sich, er hatte eine ganz lange Brieffreundschaft, ich glaube, er war in der Friendzone, mit einer Frau, die sich sehr für die Friedensbewegung eingesetzt hat und ihm auch gesagt hat, so, deine Erfindung ist nicht gerade das Beste für die Welt. Und er meinte, ja, ich will ja gar nicht, dass es für den Krieg eingesetzt wird und überleg doch mal, wenn, also in der Zukunft kann das ja so viel helfen. Und sie meinte so, nee, schon eine Waffe. Und dann ist sein Bruder gestorben, anderer Bruder. Und die Zeitung dachte, das wäre er. Und dann haben die Nachruf gemacht. Und der Nachruf war halt der Bringer des Todes. Und
oh,
so.
Fuck.
Hat Alfred Nobel das gelesen und gemerkt, Ah, so werde ich tatsächlich wahrgenommen.
Aber dann war es schon zu spät, oder? Dann war es schon in der Welt.
Ja, ja, aber dann hat er sich halt überlegt, also man weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war, aber hat er sich überlegt, ich will nicht so in Erinnerung bleiben. Hm. Folgendes machen wir mit meinem Geld. Macht einen Preis für Forschung und Friedensnobelpreis und so und hat da versucht, so gegenzuwirken. Hat funktioniert. Also, wenn man an Alfred Nobel denkt, denkt man nicht erst an Sprengstoff und Tod, sondern man denkt halt an die Nobelpreise.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt, das hat gut funktioniert. Wüsstest du, was du sagen würdest bei so einer Rede, wenn du gewinnen würdest? Wenn es jetzt heißt, Tarkan Bakci für den Moderationsnobelpreis.
Der Moderationsnobelpreis. Geht an Tarkan Bakci. Ja, ich glaube, ich würde einen Gag machen, dass ich, also ich sage, ich habe da eine kleine Rede vorbereitet, dann ein Riesenblatt Papier raushole und dann aber nur sage, danke. Und das Papier dann wieder zusammenfalte. Und das war dann die Rede. Hilarious.
Ich wollte dir was erzählen. Und zwar, ich hatte auch einen Anruf von einer unbekannten Nummer auf dem Handy.
Vielleicht hast du den Nobelpreis gewonnen.
Ja, das dachte ich erst. Das waren tatsächlich 17 Anrufe in Abwesenheit und eine Nachricht auf der Mailbox. Mhm. Und die Nachricht auf der Mailbox war von einer jungen Frau. Mhm. Und die Nachricht war, Herr Huber, daten Sie uns mal zurückrufen. Hier ist Ihre Bank. Ich bin immer noch bei der gleichen Bank wie, also mit 9 Jahren.
Die Knackskarte bekommen.
Ja, absolut. Ja. Daten Sie uns mal zurückrufen. Wir glauben, es ist ein Betrugsversuch auf Ihr Konto liegt vor. Mhm. Tschüss. Also, fuck. 17 Uhr abends am Freitag. Erreiche ich wahrscheinlich keinen mehr, dachte ich. Und dann habe ich zurückgerufen. Hab Gott sei Dank in der Filiale noch jemanden erreicht. Die wollten gerade gehen. Und die haben sich dann meine Kontodaten angeguckt und so, was an Überweisungsaufträgen reingekommen ist und abgebucht wurde und so weiter. Und es ist wohl eine Überweisung eingegangen, und zwar auf so einem Überweisungsträger. Ich wusste jetzt nicht, was es bedeutet. Da hat einfach jemand so ein Formular ausgefüllt. Man kann auch noch nicht online Überweisungen machen.
Also händisch.
Genau, händisch und das dann einwerfen an der Filiale. Das hat wohl jemand gemacht. Mit meiner Kontonummer meine Unterschrift gefälscht. Und das ist aber dann aufgefallen bei der Bank, weil nämlich, ich habe dann gefragt, ja, was war denn der Betreff? Und der Betreff war
nicht Betrug.
Ja, genau, ganz ehrliche Überweisung. Zwinker, zwinker. Der Betreff war Boxkampf Irland.
Okay.
Und 391 Euro irgendwas. Und ganz ehrlich, mein erster Gedanke war ich das?
Und wer auch immer das war, hat irgendwie ein cooleres Leben. Ich wäre es gerne.
Ich wäre es auch gern. Und es ist nicht unrealistisch aktuell, dass ich vielleicht Karten für den Kampf in Irland gekauft habe.
Aber also nochmal, um den Betrug aufzurollen. Ja. Das heißt, die ganze Betrugsmasche war einfach so zu tun, als wäre man du in der Bank.
Mhm.
Aber man muss ja gar nicht mal persönlich, es reicht ja dieser Zettel,
genau,
deine Unterschrift zu fälschen und die Überweisung zu tätigen.
Also brauchst du ja nur irgendwelche Kriegsel machen. Du musst die Bankverbindung wissen und die Kontonummer.
Ah,
und ich
okay.
glaube, dass die einfach Kontonummern durchprobieren und dann halt irgendwelche Unterschriften hinkriegen.
Nee, aber das glaube ich nicht, weil dann gibt es ja Milliarden von Kombinationen. Weil es gibt wobei, es gibt gar nicht so viele Namen.
Eben, genau.
Das finde ich aber auch komisch. Warum gibt es nur so eine Handvoll Namen? Warum sind wir da als Gesellschaft so eingeschränkt? Jeder heißt, man denkt erst, es gibt so viele Namen, aber wenn man dann überlegt, es gibt eigentlich unendlich Möglichkeiten.
Ja.
Alle heißen irgendwie nach einem bestimmten Schema. Wo sind die ganzen Schmiggelpops? Wo sind die Flanderbergs?
Und der eine Schmiggelpop, der uns so, Moment.
Es gibt so viel mehr Möglichkeiten als irgendwie Christian, Jonas. Es gibt dann ab und mal so einen Tarkan im Mix, aber selbst das ist jetzt nicht so außergewöhnlich.
Nee, das stimmt.
Eigentlich müsste es die Möglichkeit geben, dass es jeden Namen nur einmal gibt. Aber niemand denkt.
Wie so ein Fingerabdruck meinst du?
Ja, weil die Möglichkeiten sind endlos. Aber wo sind die alle? Wo sind die Puffelpuffs?
Ja, vielleicht ist es doch irgendwo dann Faulheit, glaube ich.
Ich glaube auch.
Dass es dann kommen, die heißen schon seit Generationen so.
Wir haben,
fuck it.
Aber warum haben wir uns als Gesellschaft so selbst beschränkt?
Das kann ich dir nicht. Faulheit ist meine Antwort auf das.
Eigentlich
Ganze.
Müsste das so funktionieren wie bei so Mailvergabe, dass du dann halt nur was nehmen kannst, was noch nicht besetzt ist.
Und oder wenn halt jemand stirbt, dass der Name dann wieder frei wird.
Ja,
und du kannst, vorher kannst du es claimen.
Das ist aber auch geil.
Max Power, sobald der stirbt, 15.000
Leute in der Warteschlange. Dann kannst du auch direkt den finanziellen Status der Leute abgucken, sodass die, ja, dass die quasi Oberschicht, die heißen alle dann so Christian oder Jonas. Und ja, je ärmer du wirst, desto, dann heißt du halt, ich bin B-74431.
Das finde ich nicht schlecht, dass man, aber auch, dass man dann Namen kaufen und verkaufen kann.
Ja.
Also, und dass die erstmal, ist das, das ein, eine Möglichkeit, um das große finanzielle Steuerleck, das wir haben, das Loch zu stopfen, dass der Staat jetzt einfach alle Namen claimt.
Alle Namen gehören dem Staat, ja.
Alle Namen gehören dem Staat und du dann in einem Bieterverfahren werden die dann halt verkauft.
Das ist geil.
Oder Steueraufnahmen.
Also es ist schrecklich, aber es ist eine geile Dystopie.
Das ist, glaube ich, nicht so unrealistisch.
Das finde ich, das klingt halt auch in einer Welt, in der sich nur noch die reichen Namen leisten können. Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber mal ganz im Ernst, also bei den Römern hat es ja noch irgendwie Sinn ergeben, weil die haben halt, sie waren halt organisiert in Clans,
ja,
und die Namen waren dann Zugehörigkeiten. Also dass du quasi, das ist drei Namen,
ja,
ein Clan-Zugehörigkeitsnamen, ein, also innerhalb des Clans sind mehrere Familien, dann ein Familienzugehörigkeitsnamen und ein Spitznamen.
Aber es ist genau wie Neukölln im Moment. Ganz ehrlich, kein Unterschied.
Aber das, also das ergibt noch irgendwo Sinn, aber wir haben doch jetzt alle Möglichkeiten. Warum nenne ich mein Kind jetzt nicht Flabbelpapp?
Ja, das musst du dich fragen. Also bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, darf man sehr abstrakt den Namen benutzen. Aber wenn irgendwie Bedenken von Seite des Jugendamts oder so besteht, dass das Kind dann gemobbt wird.
Ja, und auch, dass du es dann nicht ernst nimmst. Also wenn du dein Kind dann irgendwie Loser nennst. So, ja klar, sagt das Jugendamt dann, irgendwie ist das komisch.
Aber was bei den Römern, nochmal kurz zu den Römern, war es nicht so, oder ist das eine, ist das so eine Urban Myth, eine römische Urban Myth, dass die Nummern hatten? War das nicht der erste? Primus, Secundus, Tertius?
Gibt es auch, also gibt es auch, aber
wie stolz ich bin, dass ich gerade auf Lateinisch mit reingezählt habe.
Was ganz lustig ist, dass ganz viele von den Vornamen halt wirklich lustig gemeinte Spitznamen sind. Also, dass zum Beispiel Cicero, als kriegst du wahrscheinlich nicht zusammen, aber sowas wie Cäsar geht zum Beispiel auf so einen Langhaarfrisur zurück, glaube ich. Mhm. Und dann hat der eine halt in der Familie diese Frisur und dann hat man den halt so benannt und das wurde dann aber vererbt an die Kinder. Und dann gibt es halt, Brutus ist, glaube ich, Feigling oder so, was schon wieder mega passt.
Aber
es sind dann so lustig gemeinte Spitznamen gewesen, ursprünglich.
Aber der nennt seinen Sohn Feigling und ist dann überrascht, dass ihm der einen Dolch in den Rücken rammt.
Ja, je nach, also erstmal, egal, das packe ich jetzt nicht aus, was daran falsch war, aber
der war in der Box und gleichzeitig.
Ja, solange man das jetzt nicht nachguckt, passt es.
Bei Asterix gesehen.
Aber je nach Perspektive war es ja überhaupt keine Feiglingsaktion. Also aus seiner Sicht hat er ja eine Tyrannei verhindert.
Ist es denn das die Iden des März, wo Cäsar umgebracht wurde?
Genau.
Ne? Und in meiner, zumindest in meiner Übersetzung, von, als ich den Text gekriegt habe, da war es so, dass der umgeben wurde von irgendwelchen Senatoren und so weiter, wurde in Hinterhalt gelockt und dann kam Brutus und hat ihn abgestochen.
Ja, er wurde von sehr vielen Leuten erstochen.
Ja, genau.
Aber die haben das nicht gemacht, weil sie dachten, geprankt, ey Leute, YouTube-prankt, sondern die dachten halt, und auch völlig zu Recht, der macht hier unsere Republik kaputt und der ist ein Tyrann und der muss gestürzt werden.
Ah ja.
Also das war schon mit.
Also ist Brutus der Held in der Geschichte?
In seiner Geschichte, ja.
Naja,
nachdem, wie man fragt. egal, jetzt trifft man ein bisschen zu spezifisch ab.
Finde ich aber interessant. Auf jeden Fall haben die wohl diesen Zettel mit der Überweisung in der Bank vorliegen gehabt und haben gesagt, nee, das klingt komisch und haben mich dann angerufen und haben das unterbunden. Und wurde also nicht für einen Boxkampf in Irland von meinem Konto Geld abgebucht. Aber ich finde es schon crazy, dass man einfach so einen Zettel einwerfen kann und wenn dann jemand nicht aufpasst und wenn ich dann nicht auf mein Konto gucke, sind einfach 350 Euro weg.
Ja, also ich finde es auch verrückt, was heißt schon, also ich will dich jetzt nicht beunruhigen, ich glaube nicht, dass das Zufall war. Die müssten schon wissen, Kontonummer, IBAN, was auch immer, und also die müssten deine Kontoinformationen irgendwo her haben.
Ja, das kann man kaufen wohl. Also das gibt wohl alle möglichen Darknet-Places, wo du so Stuff kaufen kannst.
Oder ist das der Star, wo die es herkriegen? Weil um es zu kaufen, gibst du halt deine Kontodaten an. Und dann haben die aber eigentlich deine Kontodaten. Das und die verkaufen clever. Sie an wen anders weiter.
Ja, das ist clever. Ja, und dann habe ich gefragt, wie es jetzt weitergeht, ob ich irgendwas machen muss. Und dann hat die gesagt, nee, das geht jetzt einfach zur Polizei. Anzeige gegen unbekannt. Mhm. Und dann meinte ich so im Spaß, ja, und dann wird es im Sand verlaufen, es wird nie was passieren. Aber dann meinte die Mitarbeiterin, nee, das passiert relativ häufig, dass die gleichen Leute in die gleichen Filialen wieder gehen und dann erwischen die irgendwann. Und letztens wurde wohl von einem älteren Herrn, von dem irgendjemand 5.000 Euro überweisen wollte, der Typ wurde geschnappt, der das gemacht hat.
Ah, krass. Ja, das finde ich ganz gruselig, drüber nachzudenken.
Super gruselig.
weil man da so hilflos ist. Also, was willst du jetzt machen?
Nee, du kannst nichts machen. Du musst darauf vertrauen.
Du kannst deinen Namen ändern.
Ja.
Aus Sicherheitsmaßnahme alle 2 Monate irgendwie.
Ja, das habe ich auch gefragt, ob ich jetzt irgendwie online irgendwas ändern muss und so. Und meinte die, nö, das ist einfach, das System fußt darauf, dass jemand aufpasst.
Ja, gut.
Mal gucken. Ja, das ist mir auf jeden Fall passiert.
Um das nochmal ganz kurz mit den römischen Konomen aufzufangen.
Ich hab dir angesehen, dass irgendwas an dir genagt hat.
Ja, das war wahrscheinlich alles falsch. Es lohnt sich da, die richtigen Bedeutungen nachzugucken. Also Brutus, vielleicht nicht Feigling, sondern Tölpel oder sowas.
Ja.
Und Cäsar war wahrscheinlich auch nicht mit den Haaren, aber es gibt da ganz viel. Also das ist ganz lustig, wenn man mal alte römische Namen nachguckt, was die eigentlich für Bedeutung haben. Das Konom ist immer ein lustiger Spitzname. Aber jetzt nicht genau 1:1 das, was ich gerade hier erzählt habe. Ich glaube, das waren falsche Beispiele. Naja, du hattest letztes Mal angekündigt, dass du noch eine Rubrik dabei hast, die wir vergessen haben
zu machen. Ja, verdrängt.
Verdrängt haben. Und zwar Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
Richtig, warte mal.
Kannst du dich dran erinnern?
Ja, sollen wir es machen?
Ja, gern. Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
Genau. Und zwar wusstest du nicht über mich, glaube ich. Ich kann... Oder anders. Ich habe in meinem Leben noch nie eine PowerPoint-Präsentation gemacht oder gehalten.
Was?
Ja.
Aber das musst du doch. Du warst doch in Institutionen, du hast auch studiert und so.
Ja,
wo das,
nö, nicht lang, aber ja.
Wo das Pflicht ist. Wie bist du denn da drumherum gekommen?
Es war immer jemand mit mir im Team.
Ach so.
Der oder die, wieder liebe Grüße an Andrea. Mhm,
alles klar.
Das gemacht hat. Und ich kann es tatsächlich einfach nicht. Und ich wurde jetzt angefragt für, was ich ab und zu so mache, ist so... wenn Autorenteams zusammensitzen und schon irgendwie eine Filmidee oder eine Serienidee haben, dass ich dann da hingehe und nochmal über den Plot drüber gucke und über die Figurenentwicklung und so, also einfach für 1-2 Tage noch mitarbeite bei irgendwas. Und ich wurde jetzt angefragt, ob ich bei irgendwas eine Präsentation halten könnte und ich kann es nicht.
Also inhaltlich kannst du es.
Inhaltlich kann ich es, ist glaube ich, okay, aber ich kann es technisch nicht.
Das ist
ja peinlich. Ich habe noch nie eine fucking PowerPoint-Präsentation und PowerPoint ist wahrscheinlich auch längst outdated, oder?
Das wäre lustig, wenn du dann da ankommst wie damals in der Schule mit so einem Plakat bei einem Referat.
Ja, oder ein Tageslichtprojektor und hab so Folien dabei. Shoutout an meinen ehemaligen Mitschüler Philipp, der mal ein Buch auf den Tageslichtprojektor gelegt hat und sich
und
dann gewundert hat,
durchs Abi gefallen
und sich gewundert hat, warum nichts angezeigt wurde.
Ich habe mich da eine Zeit lang mal richtig reingefuchst und konnte dann auch so Animationen und so richtig...
aussprechen, aber animieren konnte
ich. Animieren konnte ich. Ich konnte wirklich dann nicht nur diese Übergänge, sondern auch, dass dann Bilder erscheinen und so auftauchen und sich bewegen.
Ich habe mich immer darauf verlassen, wenn ich das dann mal machen muss, ist es selbsterklärend, oder? Also es ist ja dann Rechtsklick und dann nächste Folie und
es ist theoretisch selbsterklärend, aber man darf nicht unterschätzen, wie dumm wir sind manchmal.
Nee, unterschätze ich nicht.
Und vor allem bei so Programmen habe ich das Gefühl, dass wenn die programmiert werden, dass manchmal vergessen wird, wie dumm der eigentliche Endnutzer ist und dann so von so Selbstverständlichkeiten ausgegangen wird, so, ja, jeder weiß ja, wenn man 3-mal Rechtsklick macht, erscheint, nein, weiß nicht jeder.
Ach, gibt es diese Funktion, wo man 3-mal Rechtsklick macht und dann passiert irgendwas?
Anscheinend, nein, gibt es bei PowerPoint nicht.
Okay.
Aber ich glaube, das Interface ist häufig so designt von Leuten, die sich nicht so reindenken können in Leute, die keine Ahnung haben.
Es gibt aber inzwischen wahrscheinlich schon viel neuere Programme als PowerPoint, oder?
Ja, ich glaube, es ist vor allem auch so, dass man mittlerweile mit allem sehr, sehr viel mehr machen könnte, als man es tut.
Ja.
Also ich kann in PowerPoint ja jetzt so basic die Sachen erstellen. So mein Stand ist aber noch von vor 5 Jahren.
Wo die Schrift dann so sich so reindreht.
Genau,
so.
Ich glaube, wir nutzen alle von allen Dingen, wie so ein Schweizer Taschenmesser, man nutzt immer nur dasselbe Messer für
eigentlich
alles.
Aber eigentlich so ein Gehirn, oder? Wo man nur 20% nutzt.
Das ist ein Mythos.
Das ist auch Bullshit.
Das ist kompletter Bullshit.
Ja. Ich nutze nämlich nur 10%.
Ich nutze gar nichts. Nee, das ist ein Mythos, das ist Unsinn. Aber ich glaube, bei ganz vielen Programmen ist es so, dass du quasi mit dem Flugzeug eigentlich noch irgendwie Loopings machen könntest und sowas, aber
was man halt macht,
macht mit dem Flugzeug, ist dann halt irgendwie damit dann auf der Autobahn fahren, obwohl es eigentlich fliegen kann. Da kommt man dann so ganz primitiv von A nach B.
Was war die spektakulärste Präsentation, die du je gehalten hast, wo du so richtig dir Mühe gegeben hast und so, die du genailt hast so? Nicht inhaltlich, nur optisch.
Ich habe damals gar nicht so viel bei PowerPoint genailt, sondern bei wirklich diesen Plakaten. Da habe ich mir richtig Mühe gegeben und häufig dann auch gemerkt, dass ich dann das Inhaltliche eher vergessen habe vorzubereiten.
Aber was heißt denn bei den Plakaten? Also du musstest zum Beispiel in Musik ein Referat halten, was ist meine Lieblingsband oder
Genau, und dann hast du halt ein Plakat und da stehen dann halt, das wird halt designt. Dann sieht das ganze Plakat, das macht schon mal besonders zum Beispiel aus wie ein Schlagzeug. Und dann sind die Texte schön arrangiert und so. Ich hatte mal ein Referat zum Vietnamkrieg, wo ich dann so wirklich versucht habe, dann irgendwie die Karte von Vietnam und alles. Und es sah super toll aus. Und es sah aus, wie als würde es im Museum hängen müssen. Mhm. Aber ich konnte den Inhalt dann nicht.
Ja, man gibt sich wahrscheinlich auch tendenziell eher mehr Mühe für die Optik.
Genau.
Wenn man nicht,
also ich zumindest.
Wenn man inhaltlich nicht ganz so, ganz so stark ist. Also Vietnamkrieg. Was noch?
Und auch wieder Krieg, der Bürgerkrieg in Amerika.
Ja.
Und da hatte ich dann auch wirklich die Idee, dann Soundtrack einzuspielen und so. Und das war wirklich multimedial, aber inhaltlich relativ schwach. Und das zieht sich so ein bisschen durch meine Schulkarriere, dass es sehr viel Schall und Rauch ist. Aber dann, wenn sich der dann erstmal legt, klar wird, also richtig hat er sich nicht vorbereitet.
Aber hast du dich darauf gefreut? Also warst du schon immer so
Moderation? Ja, ich habe das immer
geliebt. Echt? Ich habe das gehasst.
Ich habe das immer geliebt. Ich habe damit auch immer Noten noch mal nach oben gepusht.
Aber hast du dich auf den, in Anführungszeichen, Auftritt gefreut?
Beides. Ach, also krass. Das Vorbereiten hat sehr viel Spaß gemacht, das künstlerisch. Und dann auch wirklich, weil alle haben Bock, dann irgendwie mal 20 Minuten Unterrichtszeit irgendwie zu vergeuden. Hm. Und das war dann mein Time to Shine. Und da dann aber, weil ich auch inhaltlich nicht so viel wusste, das halt zu überspielen mit dann irgendwie, und jetzt kommt noch mal Musik und jetzt erzähle ich mal darüber noch ein bisschen was.
Aber hast du eine Eins gekriegt mal darauf oder war es dann?
Nee, sind meistens dann Zweien geworden mit der Begründung, es war alles toll, außer der Inhalt.
Ja,
die Musik war on point.
Auf jeden Fall kann ich das nicht. Und das ist was ich gern lernen würde. Und ich würde wahnsinnig gern Photoshop können.
Kann auch nicht
Photoshop. Weil ich ganz oft denke ich mir, ach komm, das kannst du jetzt selber kurz in Photoshop machen. Ich kann aber halt kein Photoshop.
Und ich finde es immer demütigend, wenn Leute gut Photoshop können. Mhm. Und man merkt, das ist ein Skill-Level, das unterscheidet uns jetzt als Menschen auch in den Möglichkeiten, die wir haben.
Ja.
Uns wirklich in dieser Welt zu bewegen.
Ja, tatsächlich. Also gerade als ich noch Musik gemacht habe und sowas, habe ich ja manchmal so, ich habe dann Beat-Ordner verschickt und dann wollte ich halt so Cover machen für die Beat-Ordner. Und weil es halt cooler aussieht, wenn du das aufmachst, dann ist halt grafisch noch was dabei. Und das war wirklich, ich konnte es einfach nicht. Also, und da war es auch ein bisschen bei mir so, wo ich wusste, musikalisch geht so, wenn ich optisch noch irgendwie
was hermachen
grafisch
könnte.
Noch ein bisschen was hermachen kann, dann wird mir das auf jeden Fall helfen.
Ja.
Das kann ich auf jeden Fall nicht.
Das hätte ich dir auch zugetraut, dass du es nicht kannst.
Ehrlich?
Ja, ich hätte gedacht, weil das so etwas ist, wo ich denke, es lohnt sich nicht so richtig, sich jetzt noch da reinzufuchsen für dich, weil du es halt mit Inhalt eigentlich kompensieren kannst. Also auch bei diesem Job zum Beispiel,
dann genau.
Also würdest du halt da, so wie ich damals in der Schule, nur umgekehrt, dann hättest du halt so 2-3 Folien irgendwie.
Ich hätte keine Folien, ich brauche eine Tafel dann.
Oder eine Whiteboard Tafel, ein Whiteboard.
Ja.
Und würdest dann aber allen irgendwie was vom, also von vorne bis hinten, die alle zulabern mit Infos und souverän da wegkommen.
Ich würde mir schon Gedanken machen über den Inhalt und so, aber grafisch habe ich nichts zu bieten grafisch.
Ich finde Flipcharts auch ganz schlimm.
Flipcharts sind die, wo Papier dran ist.
Und da muss man das Papier dann so umdrehen.
Ja, genau.
Und das hat immer so ein, da fühlt man sich immer, als wenn man gerade irgendwie in der Bank zum Beispiel und kriegt so ein, von so einem Chef so eine Besprechung, wie man Betrugsfälle verhindern kann. Und es ist so eine ganz, es bringt direkt so eine ganz dröge Stimmung mit sich, finde ich, diese Flipcharts. Ja,
auch dieses Geräusch, wenn man das Papier, wenn man sich vermalt auch oder so oder verschreibt oder sowas und dann so dieses Schamrascheln, wenn man es dann so umschlagen
ganz schlimm.
Muss.
Also Flipcharts finde ich wirklich ganz schlimm.
Mag ich auch nicht. Whiteboards finde ich ganz geil. Ich mag vor allem diese Art Stifte auf den Whiteboards. Also ich mag das, wenn so ein Stift so dick schreibt.
Ja, aber wie oft ist dir schon passiert, dass du auf dem Whiteboard mit einem Edding geschrieben hast?
Häufig.
Ja, auch mein erster Tag bei meinem allerersten Job.
Ja.
Da damals bei der Bild- und Tonfabrik als Autor. Hm. Allererster Tag. Ich war zuerst da in dem kleinen Büro und war nervös. Und wenn ich nervös bin oder so, dann male ich halt einfach mal ein bisschen was. Da war ein Whiteboard und ein Stift. Und gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Edding sein könnte. Hab angefangen zu kritzeln. Und natürlich,
Hakenkreuz,
um warm Penis zu werden, erstmal einen Penis gemalt. Ja. Und dann wollte ich es wegwischen, hab gemerkt, fuck, das ist ein Edding.
Ja.
Permanent Marker. In 2 bis 3 Minuten kommen die ganzen Leute rein.
Mhm.
Und es wird irgendwie besprochen, wie das Projekt losgeht und so. Man lernt sich kennen und es ist halt ein riesiger Penis im Raum. Und die Frage so, welcher Vollidiot war das? Und bin komplett in Schwitzen gekommen. Wie kriege ich das jetzt weg? Hab versucht, mit den Fingern irgendwie so
Schweiß
zu
genommen, um es wegzuwischen.
Ich habe alles versucht. Ich habe sogar mein T-Shirt unten drunter ausgezogen.
Ehrlich?
Mein Pulli wieder an und dann versucht, mit diesem T-Shirt das so wegzureißen. Es hat nichts funktioniert. Und dann habe ich gedacht, komm, geh all in. Und habe aus diesem Penis dann versucht, was anderes draus zu machen.
Oh, das
dann
ist wie man so ein Tattoo hat. Das
ja, das so übercovern. Dann habe ich daraus so einen Baum gemalt. Und dann halt erzählt, ja, ich dachte hier, wir sind in Gemeinschaft und schlagen jetzt Wurzeln.
Hast du wirklich?
Ja.
Wo war ich da?
Das war damals bei Gute Arbeit noch.
Ach so.
Das war noch vor Neo-Magazin-Zeiten.
Ach Gott.
Und alle so ein bisschen, okay,
oh, das hätte ich gerne auf Video.
Das ist weird, aber okay.
Ja.
Und warum genau ist jetzt liegt hier irgendwie so ein T-Shirt? Nee, das weiß ich auch nicht. Nee, das habe ich dann versteckt.
Ja.
Aber ja, ach, und geil. Der Baum war dann die ganze Zeit da, bis irgendjemand dann mal gemerkt hat, der lässt sich nicht mehr wegmachen. Und hat mal gelacht, haha, so mit Edding. Ich so, ja, ja, genau, das ist die peinliche Geschichte. Ich habe einen Baum mit Edding gemalt. Das ist genau die richtige Geschichte.
Es gibt, glaube ich, einen ganz einfachen Trick, oder? Wenn du mit Edding auf dem, also mit nicht lösbarem Edding auf dem Whiteboard, musst du einfach mit.
Ganz klar, einfach Namen ändern, ausreisen und das Land wechseln.
Das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist, wenn du mit einem dann für das Whiteboard vorgesehenen Stift einfach genau drüber malst, dann kannst du es wegmachen.
Habe ich auch probiert, hat nicht geklappt.
Echt nicht?
Also,
wir haben hier ein Whiteboard, da habe ich versehentlich mit Edding drauf gemalt, habe genau den Trick.
Es wurde ein bisschen blasser, aber es hat nicht funktioniert.
Okay. Ja,
ich finde es aber auch gemein. Warum, was hat ein Edding dann da verloren?
Ja, das denke ich mir auch oft. Also warum legt ihr den
ist
dann...
Sabotage ist kein Unfall mehr, ist Sabotage.
Aber hast du auch so Stifte, wo du... Also manchmal, was weiß ich, treffe ich mich mit irgendeinem Freund oder bin bei irgendwem zu Hause oder sitze in irgendeiner Behörde oder sonst was und mein Gegenüber hat so einen Stift, mit dem man so richtig geil schreiben kann. Ich mag das, wenn das so ein Filzer ist, der so dick, fast ein bisschen feucht schreibt. Weißt du, welche Art Stift ich meine?
Ich glaube, ja.
Und ich frage jedes Mal, ob ich den Stift haben kann. Jedes Mal.
Ich glaube, ja, aber ich habe also ein bisschen aufgehört, händisch Sachen zu schreiben und notieren.
Ja, das mache ich auch viel weniger inzwischen und das und merkt man
jedes Mal. Man merkt richtig, dass man das so ein bisschen verlernt.
Ja.
Das ist ein bisschen traurig.
Ja, auch so Unterschrift und so, Katastrophe.
Naja.
Naja, was ich mitgebracht habe, Moment, erstmal ein bisschen die Rubrik zu machen.
Ich habe noch nicht über dich gewusst, das nicht.
Dinge, die du noch nicht über mich
wusstest. Ach ja, dankeschön. Ist jetzt in den sehr spezifischen Stift-Talk abgedriftet.
Ich weiß nicht, Stifte, mich beschäftigen Stifte.
Okay.
Ich habe was mitgebracht. Und zwar, du kannst dich ja wahrscheinlich erinnern, dass schon mal eine unserer Folgen durch ein, naja, ich würde mal sagen, an der Grenze zur Kriminalität grenzenden Akt meinerseits getragen wurde. Ich habe Industriespionage
gegangen. Ja, genau. Du hast damals, ich glaube, von Deutschland 3000
ja, oder genau.
So. Du bist in die Bank, hast getan mit Evas Unterschrift irgendwie und dann da die Inhalte abgehoben.
Genau so. Na, Belli arbeitet ja bei Deutschland 3000 und die hat damals auf ihrem Schreibtisch etwas liegen lassen, was ich dann, also vorbereiteten Sendungsinhalt für die,
ja.
Was ich dann einfach für uns genommen habe.
Sehr gute Folge gewesen, die Macht der Zwillinge hieß
die Folge. Ja, die Macht der Zwillinge war das, super Folge. Und was Ähnliches wieder passiert, und zwar heute, als wir ausgemacht haben, dass wir aufnehmen und du erst ein bisschen später Zeit hattest und ich noch so 1,5 Stunden zu füllen hatte, war ich bei uns im Arbeitszimmer, Belli war nicht da und ich habe wieder auf ihren Schreibtisch gelinst. Weil ich jetzt auch nicht so viel für die Folge zu dem Zeitpunkt hatte.
Du hattest halt und so 60 Minuten Stiftmaterial.
Sehr viel Stiftmaterial. Und da habe ich, also ich habe mich, sag mal, ich habe mich wieder inspirieren lassen, was bei Belli auf dem Redaktionsschreibtisch liegt.
Ja, dann auch an der Stelle wieder die Podcast-Freundschaft zu Deutschland 3000.
Und
vielen Dank für eure Inhalte.
Es ist jetzt, war jetzt nicht so richtig, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt geklaut habe.
Okay.
Und zwar war da einfach nur ein Zettel, so ein Notizzettel und eine Zeile auf diesem Zettel war Bewertung von Gerichten.
Mhm.
Und sonst nichts. Also keine Ahnung.
Für das welchen, ist das, was du jetzt geklaut hast?
Ja, ja, pass auf, ja.
Ach so.
Und zwar, ich weiß ja nicht, für welchen Gast die das vorbereitet haben. Und ich weiß auch nicht, welche Art Gerichte. Also ob das jetzt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ein Koch oder ein Richter.
Genau, ein Koch oder ein Richter. Ja, oder jemand, der sich viel mit Gesetz beschäftigt. Oder jemand, der gerne isst. Oder, also Restaurantbesitzer, was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber ich habe mir gedacht, ja komm, jetzt, ich habe eine Stunde, die ich eh rumkriegen muss. Ich gucke jetzt mal, wie Menschen normale Gerichte, also wirklich so Oberlandesgerichte und so, bewerten. Weil man kann ja auf Google, kann ja seine Meinung über gewisse Dinge, kann man ins Internet schreiben. Und das habe ich mal gesammelt.
Okay, aber das, Moment, das würde ich jetzt nicht als, du hast dich inspirieren lassen wirklich. Jetzt, die Inhalte kommen jetzt von dir.
Die Inhalte kommen jetzt von mir, okay. Ja, genau. Also,
na gut.
Das, also ich habe jetzt nichts kopiert, sondern das habe ich selber rausgesucht.
Und du hast jetzt Bewertung auf Google für Gerichte.
Für Gerichte, genau. Und es ist leicht verkürzt und so, aber das steht da. Beim Oberlandesgericht Köln hat Mike geschrieben, imposant und majestätisch. Schade, dass man nicht öfter hin muss. 5 Sterne.
Okay.
Für das gleiche Gericht hat Sebastian geschrieben, sicher ein schönes Gebäude für ein Gericht. Leider kann man sich als Anwalt auf die Zusagen einiger Richter nicht verlassen.
Oh.
1 Stern.
Okay.
Wo ich irgendwie krass finde, dass der Anwalt sich dann bei seinem Google-Konto einhackt und mit Klarnamen, das steht da.
Das ist nicht so clever.
Das bewertet. Finde ich auch irgendwie komisch. Gleiches Gericht, also wir sind immer noch beim Oberlandesgericht Köln. Echte Bewertung. Bossmonkey21. Nice. 5 Sterne.
Okay. Ich fände es auch geil, wenn Murderman 66 schreibt, ja. Oh, ich wurde hier zu lebenslang verurteilt. 1 Stern.
Ja.
Oder genau das Gegenteil.
Ich hab noch mehr.
Okay.
Ich habe dann einfach random weitergeguckt. Amtsgericht Duisburg. Malik schreibt, ungerecht, Leute. Musste wegen dem Richter 15 Jahre einfahren.
Boah.
Freiheit vor euren Abi. Zigaretten-Emoji.
Was?
1 Stern.
15 Jahre ist eine Hausnummer.
Und vor allem, was gepostet vor 4 Monaten.
Ach, war der
dann,
Scheiße.
War der 15 Jahre im Knast, kam dann raus und hat 4 Monate später sich dann beschwert.
Kann sein.
Wie war das?
Oder er ist genau, also er ist, als er rausgekommen ist, hat er die Bewertung geschrieben.
Ja, wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, so muss es gewesen sein. Dann Landgericht Duisburg. Paul schreibt über das Landgericht Duisburg. Die Kantine ist auch für Externe geöffnet. Einzigartiges Erlebnis, dass man erst nach bestandener Sicherheitskontrolle was essen kann. Das Essen kann man nicht empfehlen. 3 Sterne.
Okay, aber das ist gut zu wissen, weil manchmal denke ich mir, wo sollen wir heute essen gehen? Ja. Wie wär's denn mit dem Landgericht Duisburg? Weiß ich jetzt Bescheid. Danke, Paul.
Dann habe ich noch weiter geguckt. Amtsgericht Chemnitz. Schreibt Benny. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Ihr seid alle verhaftet. 5 Sterne.
Okay.
Weiß ich nicht,
so ein kleiner ironischer Touch noch.
Ralf schreibt. Ich möchte eine Kiste von dem Zeug, das der Richter genommen hat. 1 Stern. Max schreibt. über das Amtsgericht Chemnitz. Böse Leute, mit denen man am liebsten nichts zu tun haben sollte. 5 Sterne.
Okay. Ja, warum nicht? Meinst du, der Richter ist dann danach noch, nach der Urteilsverkündung immer so, erstmal lebenslang. Übrigens, ihr könnt uns bei Google bewerten. Ja, wir genau. Freuen uns über 5 Sterne.
Gibt uns einen Daumen hoch.
Ja.
Meinst du, dass die halt dann Urteile aussprechen, weil die sich denken, ah, fuck, unser Amtsgericht Chemnitz ist bei 2,7 in der Bewertung.
Wahrscheinlich ist das Teil der Hinterzimmergespräche.
Ja.
So, wir gehen runter auf nur 6 Monate auf Bewährung, aber wir brauchen 5 Sterne von euch.
Von ihrem Klienten 5 Sterne. Ich habe noch zwei Gerichte habe ich noch. Und zwar einmal das Amtsgericht Schwandorf, wo ich herkomme. Und das zweite ist das Amtsgericht Bielefeld, wo ich herkomme. Das Amtsgericht Schwandorf schreibt Robert, absolute Zumutung. Selbst unser Notar fragt sich, was das soll. 1 Stern. Wo ich irgendwie lustig finde, dass gesagt wird, sogar der Notar, der mit dem es wahrscheinlich auch schwierig ist, der fragt sich, was das soll. Worum es genau geht, steht da nicht.
Was ist nochmal genau ein Notar? Schreibt der mit alles? Oder?
Notar ist zur Beglaubigung von Dingen. Wenn du jetzt ein Grundstück kaufst, dann musst du es beglaubigen lassen. Lara schreibt über das Amtsgericht Schwandorf, kenne ich alles zu gut, schlimmer geht es überhaupt nicht. Daumen hoch, Emoji, 1 Stern.
Okay. Wobei es auch immer komisch ist, also wenn man auch dann, haben Gefängnisse auch eine Bewertung?
Habe ich nicht geguckt.
Das wäre auch interessant zu gucken, weil man kann doch eigentlich fast alles bewerten.
Ich vermute schon, dass man Gefängnisse auch bei Google bewerten kann.
Wenn du dann
das
so
kann als, mal, ja. Das kann mal noch gucken. Ich habe noch 1 für Schwandorf und dann noch 3 für dein Bielefeld.
Okay.
Das letzte für Schwandorf, das gefällt mir eigentlich am besten. Professor Slughorn schreibt, die haben da lecker Sandwiches. 3 Sterne und Fotos sind dabei.
Von den Sandwiches?
Ja. So, Amtsgericht Bielefeld. Schreibt Fabi. Warum kann der Homie an der Sicherheitsschleuse nicht einfach irgendwas halbfreundliches erwidern, wenn ich sage, vielen Dank, ciao? Kapiere ich nicht, 1 Stern.
Aber kann ich nachvollziehen.
Der Homie. Dann schreibt Pauli. Sowas Abnormales wie die Beratung beim Amtsgericht Bielefeld gibt es bundesweit, europaweit, sogar weltweit nicht. Näheres später.
Ein Stern. Oh, mit einem Cliffhanger.
Ich habe dann geguckt, ob Pauli sonst noch irgendwo das aufgelöst hat. Nichts.
Oho.
Aber ich verstehe auch nicht, wie man sich beim Amtsgericht beraten lassen kann.
Vielleicht also, dachte er, es ist eine Beratung, es ist eine Gerichtsverhandlung.
Ich an ihrer Stelle würde
15 Jahre ins Gefängnis gehen. Boah, nee, also das ist ein ganz schlechter Ratschlag. Also da bin ich mir jetzt ehrlich, das fand ich jetzt nicht so gut. Ja. Da gibt es, glaube ich, von Shahak Shapira, glaube ich, ist mir gerade eingefallen, die Beobachtung, dass tatsächlich auch der Holocaust-Denkmal und so Bewertungen bekommen.
Ja.
Was ganz eigenartig
ganz
ist.
Ganz strange.
Was, also, weil
also gar nicht, boah.
Ganz, ganz weird.
Ja. Ich habe das Letzte, ne? Für das Amtsgericht Bielefeld schreibt Norbert, wurde freigesprochen, ein Stern.
Ey, aber Respekt an Norbert, dass er dazu gibt, so, ich hätte nicht freigesprochen werden dürfen.
Es geht auch noch weiter, wo irgendwie dann irgendein Raum wurde nicht gefunden.
Ich habe mal eine Meldung gesehen bei okay, kann sein, dass es bei fakenews.de war, aber wo jemand sehr Schwierigkeiten bei der Gerichtsverhandlung hatte, weil es ging um beschuldigten Mord.
Ja.
Und er hatte sich halt kurz nach der Tat ein Tattoo stechen lassen. Und zwar ein sehr sichtbares auf dem Hals. Und da stand Mörder
nicht
drauf. Und es war halt dann sehr schwer für ihn, irgendwie zu sagen, so, ich bin unschuldig. Warum genau hast du dem Tattoo mit Mörder stechen lassen?
Gibt's doch auch, weil es gibt ja immer eine Simpsons-Szene. Die Szene, wo Tingle Tangle Bob versucht, Bart umzubringen.
Also,
da gibt es ja mehrere. Mhm. Und dann hat er ja auch dieses Tattoo mit, und das, was dann der Staatsanwalt als Beweis anführt. Da steht Die Bart Die. Und er sagt aber dann als Entschuldigung, das ist Deutsch. Da steht Die Bart Die. Und dann sagt jemand aus diesem geschworenen Haufen, jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein.
Ja, da gab es ja auch das Spiegelcover, Die Queen.
Stimmt.
Und das las sich dann so wie Die Queen.
Ja, stimmt.
Da gibt es auch immer wieder, aber ich weiß nicht, ob diese Berichte glaubwürdig sind, aber wo dann Rappern, denen was vorgeworfen wird, die sagen, ich bin unschuldig, ab und an dann mal so ein Text von ihnen vorgelegt wird und teilweise dann auch sehr spezifisch. Ich glaube, es gab einen Rapper, der halt sehr spezifisch über diese Tat gerappt hat. Und mit so Details, die halt nur der Täter wissen kann.
Oh Gott.
Wo er meinte, hä, ich habe gar nichts, ich kannte den Typen gar nicht.
Das reimt sich halt geil.
Spielen wir mal Track Nummer 7 ab. Ah, ich kenne den Typen und er ist ein Wichser. Ich bringe ihn um, diesen Arschloch. Okay, ja, ich meinte einen anderen. Ich meinte einen anderen. Ja. Ich meinte einen anderen. Ja, wo waren Sie denn am 17.07.? Da war ich zu Hause. Na, spielen wir mal Track 2 an. Am 17.07. war ich nicht zu Hause. Ich werde dem Richter erzählen, ich war zu Hause, aber in Wirklichkeit war ich bei ihm zu Hause und habe den Menschen umgebracht. Okay, ja, das war eine Metapher. Eigentlich war das eine Metapher.
Ja.
Na gut.
Das finde ich auch schwierig, diese ganzen Gangster-Images und so bei Rappern. Ja. Ich habe mir letztens ein Interview angeguckt mit Bones MC und Raf Camora, die ja auch so ein Gangster, also so eher aus der Gangster-Ecke halt und so kommen. Und die haben schon Geschichten erzählt, wo du dir denkst, so, ach krass, ist doch, also
strafrechtlich relevant.
Ist schon. Die waren irgendwie, haben die im Interview erzählt, bei einem Videodreh in Mexiko. Und haben da ein Video gedreht zu dem Song Risiko, glaube ich. Und das war eine Koop mit Netflix. Und in diesem Video treten irgendwelche Schauspieler von Narcos mit auf. Und Bones hat dann erzählt, die haben dieses Video gedreht und auf dem Rider für das Video standen halt Waffen. Also sie wollten Waffen im Video haben, klar. Und es waren aber halt keine echten Waffen. Und dann hat Bones gesagt so, nee, ich will echte Waffen haben. Und hat dann von den ganzen Sicherheitsleuten und so, haben die sich dann die Waffen genommen. Und ich glaube, weiß auch nicht, wie fit Bones jetzt mit so einer Gun ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall hat der dann fürs Video halt dann die ganze Zeit geladen, entladen, gesichert, entsichert, neues Magazin rein, Kugel fliegt raus, Kugel im Lauf, bla bla bla. Und drückt irgendwann ab auf den Boden, das ist eine Kugel im Lauf. Und die knallt auf den Boden und irgendein Splitter ihm ins Gesicht und blutet halt. Ist aber sonst nichts passiert. Das Lustige an der Geschichte finde ich, Jizzes war dabei bei diesem Videodreh und hat, während Bones mit dieser Waffe rumgespielt hat, immer mitgerechnet. Ist jetzt eine Kugel im Lauf oder ist keine Kugel im Lauf?
Mega nervös wahrscheinlich.
Ja, genau. Und es war immer so, okay, Kugel im Lauf, okay, Kugel fliegt raus, er lädt wieder nach, tut neues Magazin rein, Kugel fliegt wieder raus, Kugel fliegt
Sechs im Sinn, zwei.
Und du musst dir Jizzes vorstellen.
Vor allem, wenn dann Jizzes denkt, ja, okay, ich hab's nachgerechnet, Leute, ist keine Kugel im Lauf. Niemand ist beruhigt. Niemand ist beruhigt.
Das fand ich super lustig, die Geschichte. Ja, ja, auf jeden Fall ist kein unspannendes Interview, kann man sich angucken.
Ja, ich finde das generell sehr schwierig, wenn Rapper Karriere machen und dann stinkreich sind und dann aber noch so tun, als würden sie irgendwie hustlen. Also,
aber es gibt nicht so viele stinkreiche Rapper tatsächlich.
Nicht? Ja, nee, gut.
Also das ist oft mit so einem Vorschuss abgetan und um so einen Vorschuss einzuspielen, musst du schon relativ erfolgreich sein. Es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Rapper, die am Ende dann doch irgendwie Grundsicherung kriegen oder tatsächlich dann auch in einem kleinen, normalen Job wieder arbeiten oder so.
Das ist los. Ich stelle vor, Jesus ist an der Supermarktkasse.
Ja, Jesus, glaube ich, muss nicht mehr an der Supermarktkasse
arbeiten. Ja, glaube ich. Aber ich glaube, seine Arbeit der Wahl wäre jetzt auch nicht die Supermarktkasse.
Es gibt aber tatsächlich so aus dieser Generation zwischen 2004 bis 2009 oder so, gibt es relativ viele Rapper, die dann in einem Plattenladen arbeiten oder in einem Kicks arbeiten oder in einem Footlocker oder so. Also kann ich
jetzt einige aufzählen. Aber es ist so die Blumentopf-Rapper, so die Art von Rapper.
Ja, also Blumentopf, glaube ich, muss das nicht machen. Die waren schon erfolgreich genug, aber aus dieser Zeit. Jetzt auch nicht die studentischen Hibbidi-Hip-Hop-Rapper, ja, sondern viele, die damals schon dieses Gangster-Ding probiert haben, was sich halt damals noch nicht so verkauft hat,
ja,
müssen dann, also gerade in Berlin, gibt's, wenn du in Footlocker gehst, ist die Chance relativ hoch, dass du von jemandem, der irgendwie früher über Koks und Bitches gerappt hat, bedient wirst.
Finde ich sympathisch.
Ich finde es auch irgendwie sympathisch.
Und ich finde es auch wirklich sympathisch, also strafrechtlich relevante Sachen in seiner Musik zu verarbeiten und sich das eigene Alibi kaputt zu rappen. Das finde ich auch ganz geil.
Das finde ich auch super.
Vielleicht finde ich die Meldung nochmal irgendwo. Da habe ich sehr gelacht, als dann da Tracks vorgespielt wurden, wo der wirklich zum Tatzeitpunkt war ich in der Avenue 17 und so Sachen dann da reingerappt hat.
Hast du schon mal online was bewertet? Also
nee, sehr selten.
Ich habe ich hab gerade überlegt, weil es ist ja schon so, also mich reizt es ab und zu, das zu machen und so eine Bewertung irgendwas über was zu schreiben, weil man hat ja schon so das Gefühl, so jetzt zeige ich es denen richtig.
Ja, man hat nie das Gefühl, das war so toll, jetzt belohne ich die.
Das habe ich aber auch einmal gemacht. Und zwar, als wir von Berlin nach Köln gezogen sind, haben wir mit einem relativ neuen Umzugsunternehmen, das hat halt den Auftrag gekriegt, hat uns beim Umzug geholfen. Und die haben uns gebeten, eine Bewertung zu schreiben. Und das habe ich gemacht mit 5 Sternen und so, weil das war voll super. Aber wo ich auch mal überlegt hatte, war, da hatten wir in Berlin, das erste Mal, dass ich in Berlin Essen bestellt habe, da war ich so, keine Ahnung, einen Tag, 2 Tage da und habe einen Burger bestellt oder 2 Burger und 2 Portionen Pommes für Belly und mich. Und dann, das Essen dauert ewig, ewig, ewig. Dann ist der Lieferant ist da, gibt uns die Tüte mit dem Essen und die Pommes fehlen. Das sehe ich aber erst, dass der schon weg ist. Und rufe in dem Laden an und dann sage ich so, hier die Pommes fehlen. Und der Typ am Telefon brüllt so, das Arschloch sagt, seine Pommes fehlen.
Und dann brüllt, kann ich Ihnen sonst auch irgendwie helfen?
Brüllt der andere zurück, soll die Scheiße ohne Pommes fressen. Das war meine erste Bestellung in Berlin. Und dann, ja, okay, alles klar.
Finde ich aber super sympathisch. Aber war das Mama-Phänomen?
Was ist das Mama-Phänomen?
Manchmal, man weiß, Mama kocht gerade vor Wut, aber Mama redet so, ja, natürlich, ja, klar, hallo, ja, alles klar, ja, genau.
Ich habe gesagt,
in der Öffentlichkeit
so. So könnt ihr doch nicht, also das könnt ihr jetzt nicht machen. Dann hat der Typ aufgelegt und dann dachte ich, schreibe eine Bewertung.
Okay, aber der Typ hat nicht gemacht, dem Arschloch fehlen die Pommes. Nee. Schon, wir brauchen noch ein paar Minuten. Wir sind gleich wieder bei ihm.
Nee.
Er soll die Scheiße ohne Pommes fressen. Es kümmert sich jemand drum. Danke für den Anruf.
Nee, der hat das, also das war 1:1 die Message, die ich gekriegt habe. Nichts Sugarcoat, sondern, und dann habe ich die halt gegoogelt, um dafür eine Bewertung zu schreiben. Und google das und lese, diese Pizzeria und dieser Burgerladen gehört zu einer Großfamilie, mit der sie sich besser nicht anlegen sollten. Dann habe ich keine Bewertung geschrieben.
Aber das finde ich auch lustig, wenn Chef vor die Abu Chaka stehen vor der Tür und sagen, dass die Google-Bewertung war nicht gut genug. So, habt ihr nichts, müsst ihr nicht irgendwelche Drogen verkaufen? Habt ihr nichts Besseres zu tun? So? Ja,
mein Gedanke war tatsächlich, der kann halt einfach wirklich wieder vor meiner Haustür stehen, weil der buchstäblich vor 30 Sekunden da war.
Ja, der hat halt die Adresse.
Der weiß halt, wo er hin muss.
Der hat die
Deswegen
Adresse.
Habe ich mich nicht getraut,
eine fiese Google-Bewertung zu schreiben. Apropos Scam und Betrug.
Ja.
Ich hatte eine Wahnsinnsidee, wie man sich, glaube ich, gut Essen abgreifen kann.
Mhm.
Und zwar habe ich mir überlegt, es bleibt immer so viel über bei Restaurants auf Tellern. Warum nicht einfach ein schwarzes Hemd sich kaufen, eine Schürze?
Mhm.
Und dann bei Leuten, die halt noch sehr viel Essen übrig haben, aber es wurde noch nicht abgeräumt, als Kellner quasi das Essen abräumen. Und einfach um die Ecke gehen, das zu Ende essen.
Ja.
Schürze an den Nagel hängen und dann gehen.
Also ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, dass es seit 3 Jahren ein ziemlich nerviges Virus gibt, was sich über...
Nee, das kann nicht sein, weil sonst würde man doch auch das Oktoberfest und so nicht so feiern.
Aber ist es nicht eklig, was zu essen, was jemand anders schon angebissen hat?
Es gibt aber auch ganz häufig so den Fall, dass da 2 Pommes nur weggegessen wurden. Oder dass irgendwie von 3 Schnitzeln nur 1 gegessen wurde.
Du warst nie mit mir unterwegs? Aber
ja, das stimmt okay, natürlich. Aber ich habe häufig das Gefühl, es müsste ein System geben, wo man das überlassene Essen noch irgendwie weggeben kann. Ja, aber es ist natürlich auch super dumm für die Restaurants.
Ja, aus dem Restaurant, glaube ich, es wird einfach weggeworfen, oder? Das kann ja nicht, kommt ja nicht an eine Tafel oder so noch.
Aber ich würde als Kellner das noch wegsnacken. Ich hätte da keine Angst vor Keimen.
Nee, das verstehe ich. Man könnte sowieso dieses... sich als Kellner ausgeben, du kannst auch einfach die Rechnung bringen.
Ja, das ist auch nicht schlecht.
Weißt du, was ich meine? Du siehst ja, was die hatten.
Ja, schreibst eine Rechnung.
Du schreibst eine Rechnung.
Rechnest ab und dann.
Du musst ja nicht mal wirklich eine Rechnung schreiben, kannst du nur auf so einen Blog gucken.
Das macht dann 17,90 Euro.
Ja, genau. Und dann kriegst du Trinkgeld.
Super. Und dann, aber also, ist es überhaupt ein Scam? Weil du ja nie behauptest, also wenn ich einfach hingehe und sage, das ergibt 17,90 Euro, glaube ich.
Dann geben die dir das Geld.
Und du hast ja nie gesagt, bezahlt mir das Geld für das Essen.
Ich weiß nicht, vielleicht arbeitet jemand beim Amtsgericht Köln, der uns das beantworten kann.
Das finde ich gar nicht so schlecht.
Das finde ich auch eine gute
einfach,
Idee.
Ich wollte denen halt einfach mal sagen, was ich denke, was es kosten wird. So.
Ich habe letztens auch überlegt, ich war letztens das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf einem Konzert bei Kraftklub. Und da bei so Konzerten laufen ja immer Leute in so Sicherheitswesten rum. Also nicht nur irgendwelche Ordner oder irgendwelche Security-Personal, sondern auch wirklich Leute in so Warnwesten eigentlich. Also die dann irgendwelche Abtrennungen aufstellen oder die beim Parkplatz einweisen oder sowas.
Ich glaube, damit kommt man überall
das
rein.
Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass die Warnweste, die gemeine Warnweste ist der Access All Areas Pass für alles.
Ich glaube, alle denken auch krass, wie viele Leute hier aber arbeiten, aber es ist ich glaube, die Hälfte davon sind Leute, die sich einfach eine Warnweste gekauft haben, um hier
Bock auf Kraftklub
reinzukommen. Ja, dann noch irgendwas in die Hand nehmen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Technisches, irgendwie ein Kabel oder so und dann kommst du
oder ein Klemmbrett oder also so, so Blockwartmäßig, wenn du durch die Gegend läufst.
Ja, also da überall. Kann man die 5 Euro oder 10, wie viel so eine Warnweste kostet, mal ruhig investieren.
Ja,
und kommst
ja,
halt überall rein.
Ja, oder du kaufst dir halt ein Auto für 45.000 und dann
um dann die Warnweste. Schmeißt das Auto weg, aber hast halt die Warnweste.
Ja,
sehr gut.
Das habe ich mich gefragt.
Das finde ich clever. Da braucht man aber auch das Pokerface für. Das würde ich nicht schaffen.
Ah doch, ich glaube, das könnte ich.
Ich glaube auch, ich könnte es nicht.
Bist du mal irgendwo illegal, hast dich mal irgendwo illegal eingeschlichen, also was jetzt nicht irgendwie so nachts ins Freibad oder so, sondern so wirklich, wo dann Menschen waren und du so tun musstest?
So halblegal. Ich habe mal als Lokalreporter für ein
Halblokalreporter.
Für ein Event geschrieben und da war es dann so, da gab es halt auch ein Backstage und sowas. Mhm. Und ein Freund von mir hat Fotos gemacht.
Ja.
Und der hatte dann die clevere Idee, uns Presseausweise zu basteln.
Super.
Und das war aber kein, das waren einfach, sie hat einfach bei Photoshop, weil er kann das nämlich, gemacht, laminiert, um den Hals gehängt.
Das reicht
und
voll.
Und dann bin ich ihm einfach gefolgt und ich konnte das, weil ich dachte, er hat uns wirklich Presseausweise besorgt, bis er irgendwann gesagt hat, ah geil, dass das geklappt hat. Ich so, wie geklappt? Ja, dieser Barcode, wenn man den scannt, da kommt nichts.
Ach, geil. Das ist,
einfach habe ich bei Photoshop unsere Sachen da reingepackt. Und dann waren wir den ganzen Tag da im Backstage und ich habe Leute noch mit interviewt und er hat richtig geile Fotos gemacht.
Mega.
Und hat funktioniert.
Ich bin, bevor ich eingeladen wurde zu irgendwelchen Events und so, war ich schon am Splash, am Splash Festival und einmal sind wir einfach über den Zaun vom Backstage geklettert. Das war in dem Jahr, als Snoop Dogg das erste Mal da aufgetreten ist. Und was ich aber nicht wusste, war, dass für den Snoop Dogg-Auftritt der Backstage nochmal eigens abgesperrt wurde.
Also ein Backstage im Backstage.
Es gab ein Backstage im Backstage, der Weg zur Bühne quasi war. Mhm. Und das war riesengroß. Und ich bin über diesen Zaun gesprungen, irgendwie 5 Minuten bevor Snoop Dogg auftreten hätte sollen und stand im Niemandsland. Und aber wenn du nach rechts geguckt hast, waren so eingezäunt alle Rapstars aus Deutschland. Damals haben wir so zu mir hergeguckt, wussten genau, was los ist. Mhm. Und ich bin dann, weil ich dumm bin, nicht zu denen in deren Gehege, in Anführungszeichen, gelaufen, sondern in die andere Richtung, Richtung Bühne. Weil ich mir dachte so, Snoop Dogg, guck ich mir jetzt von der Bühne aus an. Und dann gehe ich gerade auf die Bühne zu und merke, wie diese eingezäunten Rapper nervös werden, weil offensichtlich gerade Snoop Dogg aus seinem Backstage kommt und da vorbeiläuft.
Ihr läuft euch quasi entgegen.
Wir wehren uns, eigentlich entgegengelaufen, wenn nicht plötzlich zwei starke Arme mich von hinten hochgehoben hätten und Richtung dieses abgesperrten Backstage-Bereichs getragen hätten. Und das war ein Security halt, der meinte, du hast hier nichts zu suchen. Und ich meinte halt, ja, in dem ganzen, also dass er weiß, in dem ganzen Backstage habe ich nichts zu suchen. Aber der hat mich dann zurück, wo alle anderen waren.
Nicht so schlecht, aber.
Ich hatte Glück.
Dass du dann auch so, ah, verdammt, hat nicht geklappt. Naja, ja, dann muss ich halt weiterhin im Backstage bleiben.
Genau, wo ich hingehöre. Und da hatte ich auf jeden Fall Glück.
Ach, das. Ja, das ist generell nicht so schlecht, wenn man irgendwo sich reinschleichen will, zum Beispiel, rückwärts reingehen, dass so aussieht, als würde man, wenn man erwischt wird, einfach stehen bleiben, dann sieht es so aus, als würde man da rausgehen.
Ah, das ist nicht schlecht. Wie bei.
Nee, das gibt gar keinen Sinn.
Wie bei Tenet, wollte ich jetzt gerade.
Nee, so, nein, nicht bei Tenet. Ich will
nicht wieder die Akte Tenet aufhören. Nee. Ja, Tagi.
Hast du ein Highlight der Woche?
Ich habe ein Highlight der Woche.
Dann mache ich die Formalitäten. Liebe Menschen da draußen, bitte folgt uns, wo man uns folgen kann. Lasst eine nette Bewertung da.
Yes.
Und empfehlt uns weiter, das hilft uns immer sehr.
Wir sind da wie Freunden. Gerichte, wir sind da wie Amtsgerichte. Wir sind auf die Bewertungen sind wir angewiesen.
Ich glaube, den Gerichten ist das scheißegal.
Glaube ich nicht.
Empfehlt uns weiter und vielen lieben Dank fürs generell Hören. Mhm. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist was ich entdeckt habe, beziehungsweise was mir geschickt wurde. Wir haben ja mal sehr ausführlich und sehr begeistert über Seven vs. Wild geredet. Und jetzt habe ich was gesehen, was Seven vs. Wild komplett in den Schatten stellt. Was sogar eigentlich
Eight vs. Wild.
Very wild. Was sogar eigentlich, wenn du es guckst, Seven vs. Wild ein bisschen lächerlich da stehen lässt. Mhm. Und zwar gibt es ein amerikanisches Format, das heißt Alone. Mhm. Und das ist schon in der 9. Staffel, kann man auch auf Amazon gucken. Und da geht es also auch darum, dass Menschen alleine in der Wildnis sind, x Gegenstände mitnehmen dürfen, ich glaube, das sind 10, und dort halt bleiben müssen.
Und also eigentlich dasselbe
Prinzip. Ja, bei Seven vs. Wild ist nach 7 Tagen vorbei. Bei Alone bleibt einer 100 Tage.
Was?
Die bleiben einfach ewig und ewig und ewig. Und die bauen sich richtige Shelter. Die gehen richtig jagen. Die sind halt, also die machen das halt echt. Und das ist unfassbar krass zu gucken.
Aber wenn du 100 Tage, dann fängst du ja auch schon an so, dann hast du deine Basics ja abgedeckt.
Ja.
Und dann fängst du halt an, ja, dann baue ich jetzt irgendwie, baue ich mal ein Steueramt oder so.
Unterschätzt das
oder?
Wetter. Die sind halt auch nicht jetzt wie die neue Seven vs. Wild Staffel in der Karibik. Mhm. 7 Tage Karibik, das ist die neue Seven vs. Wild Staffel, stand letzte Woche. Und die sind halt einfach in Alaska. Und da ist es halt nicht so, dass du irgendwann deine Basics hast, sondern wenn du da halt, du musst halt dann Eisfischen gehen oder du musst halt dann einen fucking Bär jagen und solche Sachen.
Ach schade, also, ich hätte gedacht, dass es dann so, dass es dann irgendwann so weit kommt, dass sie sich die Zivilisation so sehr aufbauen, dass sie ein eigenes Seven vs. Wild machen. Und dann so Inception-mäßig das immer weitergeht.
Es ist, das ist das Krasseste, was ich im Fernsehen so, was das Survival-Stuff
Alone angeht. Hieß das?
Alone heißt es.
Ja, danke für den Tipp. Wird sich angeguckt.
Ist fantastisch, wirklich.
Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Hören nochmal.
Yes.
Und bis nächste Woche. Bis Ciao. Dann.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.